Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Ein Dutzend Spieltage sind rum in der Fußball-Bundesliga und es sieht immer mehr nach FCB, BVB und dann lange nichts aus. Bayern schlägt Stuttgart mit 4-0, Dortmund Schalke mit 3-2 und das Revierderby nehmen wir heute etwas genauer unter die Lupe. Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 12. Spieltag auch heute wieder mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter unter @ramc zu finden. Hallo Christopher.
Hallo.
Und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de auf Twitter unter @cc_Eckner. Servus.
Servus.
Wie immer, eigentlich nicht wie immer, wie seit vergangener Woche, aber wie immer in Zukunft, die Frage an euch beide, was ihr von diesem 12. Spieltag mit in die Woche nehmt. Konstantin, fang du doch gerne mal an.
Ich nehme speziell mit, dass wir aktuell den offensiv besten BVB seit 15 Jahren sehen, mindestens. Und gleichzeitig aber auch defensiv ein BVB, wo es wenig Unterschiede gibt, zumindest vom Endresultat her im Vergleich zu den letzten Klopp-Jahren.
Das können wir uns ja genauer dann jetzt auch nochmal anschauen, wenn wir über Dortmund gegen Schalke sprechen. Christopher, dein einer Punkt, den du von diesem 12. Spieltag mitnimmst, den wichtigsten?
Ja, ich würde mal sagen, ich hatte ja letzte Woche als These in den Raum geworfen, dass wir ja zu uns so langsam eingrooven, dass die Mannschaften sich durchsetzen, die oben stehen. Ich würde das jetzt vielleicht nochmal konkretisieren und wirklich sagen, dass wir eine Zweiklassengesellschaft haben, Bayern und Dortmund, und dahinter dröselt sich dann der Rest so ein bisschen auf. Und ich würde vielleicht das auch noch ein bisschen steiler formulieren und sagen, dass sich der Ballbesitzfußball in der Bundesliga durchgesetzt hat. Und das erklärt auch den Erfolg von Bayern und Dortmund, die mit plus 33 beziehungsweise plus 20 in der Tordifferenz ja deutlich sich von allen anderen absetzen konnten. Gladbach ist die dritte Mannschaft mit der besten Tordifferenz dahinter. Und die haben aktuell plus 5 und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen diesen ganzen Klassenunterschied ganz gut auf. Und ja, meine These ist halt, wie gesagt, der Ballbesitzfußball ist, glaube ich, da ein schon entscheidendes Kriterium daran.
Ja, das ist schon Wahnsinn, also ich würde auch sagen, Dominanz von, es ist jetzt eigentlich, mein Eindruck war so, die ersten 10,5 Spieltage fallen über die Dominanz der Bayern gesprochen worden, aber man kann, denke ich, mittlerweile auch rausstreichen, dass Borussia Dortmund eine sehr, sehr gute Saison spielt und diese Tordifferenz 33-20 und dann ist es ja auch so, dass neben Gladbach nur noch Wolfsburg und Hertha BSC mit plus 2 eine positive Tordifferenz haben. Schalke mit 0, also 16-16 und alle anderen sind negativ. Also das spricht natürlich auch dafür, dass eben da die Bayern und Dortmund vorne wegmarschieren. Übrigens, ich mir am Wochenende auch mal überlegt, lass die Bayern den Elfmeterpfiff gegen Augsburg nicht kriegen oder das Spiel gegen Hoffenheim hinten raus nicht drehen und Borussia Dortmund kriegt das späte Gegentor gegen Darmstadt nicht. Ich weiß, alles konjunktiv, aber dann ist es ein Punkt. Also es könnte auch noch enger sein als diese 5 Punkte, was natürlich nicht heißt, dass die Bayern auch nach diesem 12. Spieltag wohl die besten Karten auf die Meisterschaft haben. Aber Borussia Dortmund bleibt 5 Punkte dran und vor allem ja der Abstand nach hinten ist natürlich jetzt schon richtig groß. 8 Punkte auf Wolfsburg, 9 auf Hertha BSC und Schalke, dass man am Sonntag in einem Revierderby mit 3-2 geschlagen hat, in einem guten Revierderby, Konstantin, oder ist das Ganze ein bisschen overhyped worden? Ich hatte so den Eindruck, im Nachhinein, super Spiel, abwechslungsreich, intensiv. Hast du genauso gesehen?
War vor allem sehr einseitig. Es war nicht ganz so extrem wie das letzte Revierderby, das in der Rückrunde auch in Dortmund stattgefunden hat, wo Di Matteo eben den Di Matteo ausgepackt hat. Breitbreit hat es auch so ein bisschen in die Richtung versucht, sehr, sehr defensiv zu spielen. Und deshalb war eigentlich auch Dortmund die meiste Zeit überlegen, dass es am Ende 3-2 ausgeht. War so ein bisschen die Nachlässigkeit dann nach dem 3-1, wo man dann doch versucht hat, den Ball viel hintenrum laufen zu lassen und aufs 4-1 zu gehen. Man hatte trotzdem, glaube ich, 2 sehr gute Chancen gehabt. Trotzdem Dortmund da etwas zurückhaltender, vielleicht auch so vor dem Hintergrund des ganzen Revier-Derby-Spektakels. Und eben anderthalb Defensivfehler, die Dortmund begangen hat, auch die dann eigentlich Schalke zurück ins Spiel gebracht haben. Ansonsten so rein aus dem eigenen Spielaufbau heraus war eigentlich Schalke nicht in der Lage, eine wirklich richtige, gute Torschance zu erarbeiten. Das musste alles irgendwie von Dortmund assistiert werden. Also ein enges Ergebnis zum Schluss hin, hätte ja sogar noch ein Remis werden können. wo sich die Dortmunder vor allem also jetzt die nächsten 6 Monate noch in den Allerwertesten beißen würden dann, wenn das noch ein 3-3 gewesen wäre am Ende, Heuberg, der mit dem Pfostenschuss, kurz vor Schluss, 86, glaube ich, oder so. Also trotz allem, also es war eine einseitige Geschichte eigentlich. Dortmund hat hier ganz klar gezeigt, wer die bessere Mannschaft ist im Moment und wer eigentlich auch. Und natürlich, das zeigt jetzt auch die Tabelle und das zeigt auch dieses Endergebnis, aber die Verhältnisse im Revier, und darum geht es ja immer beim Revier-Derby, wärst du die Nummer 1 im Pott. Das ist eindeutig Borussia Dortmund im Moment.
Christopher, siehst du es genauso? Warst du dich auch so einseitig, wie es Konstantin gesehen hat?
Ja, absolut. Ich meine, der stärkste Schalker Spieler war, glaube ich, Ralf Fährmann. Da sind wir uns, denke ich, einig. Und wenn der Tormann der beste Spieler in deiner Mannschaft ist, dann ist es irgendwo in gewisser Weise ein Problem, weil es dann schon ein Stück weit zeigt, in welche Richtung das Spiel gelaufen ist. Ich fand, sie haben es in den ersten 20 Minuten gar nicht so schlecht gemacht mit dieser 4-4-2-Grundformation, die ja bei Breitenreiter ja relativ häufig zum Einsatz kommt. Die standen relativ stabil, auch so mit diesen paar ja überraschenden Änderungen, wie Kolasinac, der dann auf der Doppelsechs gespielt hat, und Di Santo, der anstelle von Sané ja im rechten Mittelfeld agiert hatte. Das war von der Grundidee ja nicht ganz verkehrt. Das System, die personelle Besetzung war vielleicht ein bisschen fragwürdig. Also gerade was dann so den eigenen Spielaufbau betrifft, wirkte das dann alles ziemlich hölzern. Und das Pressing von Dortmund hatte Schalke dann auch so weit zugesetzt, dass dann irgendwann, dass man so das Gefühl hatte, so nach einer gewissen Zeit, so spätestens kurz vor der halben Stunde Marke ungefähr, Dortmund hat es so weit im Griff, dass sie eigentlich nur noch auf diesen einen Fehler lauern, und dann hat Schalke ja auch den einen Abwehrfehler gemacht, und ja, dann war das Spiel eigentlich entschieden, und Dortmund hat ja eigentlich selbst nur den Fehler gemacht unterm Strich, und Schalke durch die eigenen individuellen Patzer Schalke ja auch immer wieder zurück ins Spiel geholt. Das wäre eigentlich ja gar nicht nötig gewesen. Also allein von der Chancenverteilung oder vom gefühlten Spielverlauf hätte das locker auch ein 4 oder 5-0 werden können. Unterm Strich liest sich das natürlich viel aus Schalker Sicht natürlich schöner, als das eigentliche oder der eigentliche Spielverlauf war.
Konstantin, verständlich für dich, dass Schalke diese Herangehensweise auch gewählt hat? Ich meine, sie haben mit Sané einen sehr schnellen Mann, den man auch schicken kann. Borussia Dortmund hat das in dieser Saison schon öfter mal gezeigt, dass man ja über die Außen anfällig ist. Was die richtige Herangehensweise aus Schalker Sicht, oder hättest du dir mehr erwartet, mehr Ballbesitz auch und vielleicht ein bisschen mehr mitspielen?
Also ich erwarte mir eigentlich von jeder Mannschaft, die ungefähr das Standing von Schalke hat, natürlich schon mehr, gerade auch in einem doch sehr prestigeträchtigen Spiel wie dem Revierderby, was einfach gerade für die Menschen, also rund um Schalke und Borussia Dortmund eben doch, also eigentlich das Spiel der Spiele ist. Also da sind Meisterschaften zum Teil nicht ganz so wichtig, deswegen erwarte ich mir eigentlich unter den gegebenen Umständen mehr. Hätte mir auch natürlich schon erhofft, auch einfach für das Spiel selbst, mal als neutraler Beobachter, auch wenn ich es nicht ganz bin, aber trotzdem, dass Schalke da eben doch versucht, etwas stärker herauszuschieben, etwas mehr Eigeninitiative auch selbst im Pressing übernimmt, haben sie nicht getan. Es war, warum lief die erste halbe Stunde so, also das eigentlich auch, ich glaube, der erste Torschuss von Dortmund war in der 27. Minute, das war die erste Aktion, wo Dortmund auch mal durchkam mit einer schnellen Weiterleitung. Warum lief eigentlich die erste halbe Stunde so? Ja, einerseits Schalke, die eben teilweise mit 6 Leuten auf der Abwehrlinie standen, also Franco Di Santo und maximalen nominellen Flügelstürmer, standen dann als zusätzliche Außenverteidiger, war an sich nicht schlecht ausgeführt von Schalke, gab auch ein paar gute kleine Mechanismen, Kaysara und Aogo sind teilweise dann in Halbräume vorgerückt, damit sie nicht zu flach hinten standen, und haben dann versucht, auf Castro und Mkhitaryan zu schieben, also was es eben auch bei Schalke viel gab, waren eben viele Manndeckungen, Goretzka hat Kagawa bis zur Dortmunder Abwehrlinie hin verfolgt zum Teil, also sprich, Breitenreiter war nicht darauf aus, jetzt kompakt mit Linien irgendwie alles zuzustellen, sondern es war vor allem so, seine Mannschaft, vor allem am Anfang, als sie frisch war, sollte den Dortmundern zusetzen im 1-gegen-1, sie verfolgen. Somit konnte Dortmund eben dann sich schwerer daraus befreien, weil Spieler wie Goretzka, Kolasinac, selbst ein Franco Di Santo, der eben hier auf einer ungewöhnlichen Position eingesetzt wurde, die sind relativ bissig und können bei Verfolgungen eigentlich ganz gut dagegenhalten. Kaysara hat Mkhitaryan in der ersten Halbzeit relativ gut zugesetzt. Also das hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Punkt 2 ist aber, und das ist jetzt ein Problem bei Borussia Dortmund, seit ungefähr den beiden Unentschieden gegen Hoffenheim und Darmstadt, bis jetzt nicht behoben, Ausnahme Bayern-Spiel, weil da eine andere taktische Grundformation gewählt wurde. Aber jetzt auch wieder sichtbar, es ist also so im Aufbau, dass dann eben die beiden Innenverteidiger, dann davor die drei Kreativspieler, Kagawa, Weigel, Gündogan, teilweise auf einer Linie gestern gegen Schalke gewesen. Und dann dazwischen eigentlich ein Loch. Die beiden Außenverteidiger rücken weit auf, die beiden offensiven Mittelfeldspieler, Mkhitaryan und Castro gestern, plus Aubameyang stehen fast auf einer Linie, auf einer Fünferlinie. Also es ist dann 2-3-0-5, weil da einfach ein Loch ist. Und eigentlich ist es sogar bei Schalke so, dass immer, dass selbst Schalke selbst ein Loch hat zwischen Stürmern und zentralen Mittelfeldspielern. Gestern eben dann zwischen Huntelaar, Sané und eben Goretzka, Kolasinac, der Doppelsechs. Da ist eigentlich ein Loch, wo hätten eben Kagawa und Gündogan vor allem hineinstoßen können. Haben sie aber ganz selten getan, vor allem in der ersten Halbzeit. Sich zu sehr zurückgehalten und dann viele vertikale Steilpässe direkt nach vorn gespielt. In der 27. Minute bei dem ersten Torschuss, den Dortmund hatte, war es dann so, dass einmal so eine Weiterleitung dann direkt hinter die Abwehr ging, also direkt auf Außen, und dann konnte man durchbrechen hinter die Abwehr. Aber zuvor gab es viele Pässe auf Aubameyang, wo er versucht hat, den Ball direkt dann mit dem Rücken zum Tor direkt so seitlich weiterzulegen, sind eben nie präzise gekommen, war nicht gut abgestimmt, kein gutes Timing, zusammen mit Mkhitaryan und Castro oder den beiden Außenverteidigern. Also sprich, Dortmund hat sich auch in der ersten halben Stunde, eigentlich in der ganzen ersten Halbzeit, offensiv nicht ganz so gut angestellt, beziehungsweise es sind eben so kleine Mängel und die fallen dann gegen so einen Gegner, der so defensiv steht, mit vielen Leuten in der Verteidigungslinie, fällt das dann eben doch schon sehr eindeutig auf.
Da war vor allem das Problem die Positionierung von Kagawa und Gündogan.
Vor allem, aber ja, natürlich nicht nur, weil Mkhitaryan und Castro schieben vielleicht auch zu früh nach vorn. Auch über die Positionierung von Schmelzer und Ginter kann man sich unterhalten, von den beiden Außenverteidigern, ob es unbedingt notwendig ist, dass beide so hoch rausschieben oder ob es besser ist, mal eine mittelhohe Positionierung zu wählen. Also es gibt zumindest Ansätze, wie man es besser macht sozusagen. Auch in der zweiten Halbzeit war es dann auch, zumindest in der Anfangsphase, auch besser von Dortmund. Also man hat dann schon darauf reagiert. Trotzdem, es lag nicht nur an Schalkes Defensivausrichtung, sondern auch ein bisschen an Dortmund, an dem ganzen Rhythmus, den sie dann da hatten, dass sie eben nicht so zu Torchancen kamen, weil so, man hat es dann schon gemerkt, auch so zum Ende in der ersten Halbzeit wurde es dann auch ein bisschen besser, man kam besser ins Kombinationsspiel, die Ablagen wurden besser, die Weiterleitungen waren präziser und dann hat man schon Schalke teilweise auseinandergezogen und ja, also da hat dann auch das nicht mehr ganz so gegriffen, was eben auch erwähnt wurde schon, Breitenreiter hat sehr auf Manndeckung gesetzt. Das klappt in der ersten halben Stunde natürlich immer am besten, wenn alle Spieler frisch sind und die Verfolgung immer sehr gut aufnehmen können. Ja, und dann hin zur 45. Minute kommt dann schon ein bisschen Säure in die Beine und dann ist es eben nicht mehr ganz so einfach, da immer dann die ganzen Wege zu gehen.
Wobei ja das Tor von Dortmund, das erste, ja eigentlich ziemlich klassisch gefallen ist, wie es in der ganzen Saison schon ausgeführt wurde. Mkhitaryan hat die Seite gewechselt, hat sich dann relativ weit zurückfallen lassen, so auf Höhe fast der Mittellinie und hatte da den ersten Ballkontakt und hat so, ja, die linke Schalke Abwehrseite so ein bisschen überladen, hat ein bisschen für Unordnung gesorgt, wie du ja auch schon angesprochen hast. Auch sicherlich bedingt durch die Manndeckung, die das ja dann immer so ein Problem ist, wenn es dann so komplette Überlagerungen gibt auf der gegenüberliegenden Seite. Und ja, dann konnte halt Ginter frei kombiniert werden und der flankt dann einfach in die Mitte. Und gut, dass dann der Kagawa eben den Kopfball gewinnt, das ist jetzt natürlich nicht typisch für diesen Dortmunder Angriff, aber so von der Grundstruktur, vom Aufbau her, war schon ein ziemlich einstudierter Spielzug in der Spielphase.
Einstudiert würde ich ihn nicht nennen, weil eigentlich diese Rechtsüberladung jetzt nicht ganz so häufig war. Eigentlich normalerweise links überladen, dann auf die ballferne Seite spielen. Hier hat man es direkt durchkombiniert. Ist natürlich trotzdem, man hat da einfach die technische Stärke von Castro, Mkhitaryan und Ginter mit großen Abstrichen eben eingesetzt. Also das klar, natürlich ist es auch ein Spielzug gegen Manndeckungen. Eigentlich sogar der häufigste, den man einsetzen sollte, eben eine Seite zu überladen. Nur das gab es in der Phase bis dahin, Führungstor fiel in der 29., 30. Minute ungefähr, bis dahin eben relativ selten. Und dieses Tor dann auch aus einer Balleroberung heraus, Mkhitaryan dann auf der Seite, du hast vollkommen recht, das hat man natürlich sehr gut ausgespielt. Vielleicht war es aber auch einfach nur eine Ohrfeige gegenüber von Breitenreiter. Kagawa gewinnt das Kopfballduell, glaube ich, gegen Kaysara, aber auch irgendwie gegen Neustädter. Er stand auch dabei. Ich verstehe auch nicht, warum in so einem Spiel eben dann nicht Eihahn seine Chance bekommt, ein richtiger Innenverteidiger und Neustädter im Mittelfeld spielt. Darüber sollte vielleicht auch mal beim Schalke nachgedacht werden. Denn ich kann, die Aufstellung konnte ich da an der Stelle überhaupt nicht nachvollziehen. Dass man Eihahn, ich weiß nicht, was Eihahn gemacht hat, warum er nicht mehr aufgestellt wird. Vielleicht gibt es da auch einen Grund, den kann dann irgendein Schalke-Fan mal mitteilen oder so, oder ein Schalke-Experte, aber ich weiß es nicht. Ich wundere mich nur, dass man dann wieder Neustädter in die Innenverteidigung bringt. was irgendwie. Und Kolasinac, der hat vor einer Woche gegen Ingolstadt auf der Doppelsechs gespielt, wurde zur Halbzeit ausgewechselt, hatte seine Gründe, warum er ausgewechselt wurde, kriegt dann wieder die Chance, hat es jetzt nicht so schlecht gemacht, aber relativ wenig Impact auf der Sechs, im Gegensatz zu einem Neustädter, in meinen Augen.
Christopher, Konstantin hat zu Beginn diese starkere Dortmunder Offensive angesprochen. Du hast jetzt das erste Tor ja schon mal geschildert. Was gefällt dir insgesamt jetzt nicht nur auf dieses Spiel bezogen, sondern auch in den vergangenen Wochen am besten an der Dortmunder Offensive? Jetzt auch als jemand, der natürlich eigentlich einem anderen Verein die Daumen drückt, aber ja, mit Dortmund ja auch den größten Konkurrenten beobachtet.
Mir gefällt, glaube ich, aktuell, wie es Tuchel schafft, Aubameyang so gut ins Spiel zu bringen. Also ich finde, das ist ein Spieler, der jetzt bis auf seine Schnelligkeit jetzt von seinen ganzen technischen Fähigkeiten und von seinem taktischen Vermögen her jetzt nicht überragend ist. Es ist ein guter Spieler, aber ich würde ihn jetzt so vielleicht oberes Bundesliga-Durchschnitt einordnen. Er hat natürlich noch diesen extra Kick, die Schnelligkeit, und Tuchel schafft es extrem gut, diese Schnelligkeit ins Spiel einzubringen und dann dadurch auch Gegner ja in gewisser Weise ein Spielsystem aufzuzwingen, was vielen Mannschaften nicht so liegt. Also du auch jetzt bei Schalke hat man durch die ganz tiefe Positionierung schon weit gemerkt, es sollte vermieden werden, dass das Aubameyang irgendwie durch seine Schnelligkeit irgendwie Räume öffnet oder in große Lücken reinstößt, wie es ja dann auch kurz nach der Halbzeit dann eigentlich passiert ist. Also so Szenen wie beim 3:1, die willst du natürlich als gegnerische Mannschaft von Dortmund vermeiden. Und Tuchel schafft es aber trotzdem, diese Szenen zu generieren und bringt ihn halt aktuell ziemlich gut ein. Ich müsste jetzt, habe jetzt die Statistik nicht parat, aber als ich irgendwie vor 2 oder 3 Wochen mal geguckt habe, war er ja, glaube ich, bei knapp 60-65% oder an 65% aller Dortmunder Tore beteiligt. Das ist natürlich ein überragender Wert. Zeigt aber auch natürlich in gewisser Weise, wo es vielleicht am Dortmunder System, wenn man natürlich noch ein bisschen Maker will, krankt, dass der Fokus sehr stark aktuell auf einem Spieler liegt. Aber Reus hatte sich ja zuletzt auch sehr formverbessert gezeigt. Mkhitaryan ist natürlich auch noch ein Spieler, der sich immer wieder einbringt. Also von daher gibt es eigentlich relativ wenig zu meckern. Aber wie gesagt, der Hauptfokus liegt aktuell auf Aubameyang und den bringt Tuchel aktuell ziemlich gut ein, auch durch diese scharfen Flankenpässe, die auch teilweise immer flach in den Strafraum gespielt werden, wo einfach durch sein Antritt, durch seine 1-2 Schritte dann einfach vor den Gegenspielern den Ball kommt. Das ist taktisch ziemlich ausgeklügelt und erfordert natürlich von der gegnerischen Mannschaft ziemlich viel Anpassung, weil so einen schnellen Stürmer in der Bundesliga ja eigentlich nicht so häufig sieht oder generell überhaupt nicht sieht.
14. Saisontor von Pierre-Emerick Aubameyang zum 3:1. Konstantin, was mir in den vergangenen Wochen sehr, sehr oft auffällt, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Spielzug, aber eine Herangehensweise gegen einen Gegner, der tief steht, geduldig zu kombinieren, quer zu spielen. Dann irgendwann kommt der schnelle Pass an den 16-Meter-Raum, die direkte Weiterleitung, entweder sofort in den Lauf von Aubameyang oder dann eben auf den Außenverteidiger oder den offensiven Außen und die schnelle Hereingabe. Da schafft es Borussia Dortmund auch gegen Mannschaften, die wirklich ja kompakt hinten stehen, da immer wieder Lücken zu reißen. Und dieser Wechsel aus Kontrolle und Tempo gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ja, ist eine absolute Stärke aktuell, die das Offensivspiel von Dortmund hat, dass man jetzt mit Abstrichen bei dem Revierderby, was ich ja angesprochen hatte, der Rhythmus war anfangs nicht ganz so perfekt. Da hat man eben dann, da war man quasi zu tief, hat zu langsam hinten, also zu tief zirkulieren lassen und dann zu steil, also mit zu wenig Überraschungseffekt sozusagen nach vorn gespielt. Wenn man jetzt mal dein Beispiel dann ein bisschen aufgreifen möchte, war das eben nicht so perfekt und dann hat man es aber auch geschafft, so im Verlaufe dann nach der halben Stunde und dann eben auch in der zweiten Halbzeit zum Teil, zumindest bis man sich dann ein bisschen zurückgezogen hat, hat man es eben geschafft, da die bessere Mischung zu finden. Also das heißt, du musst trotzdem, um sagen wir den Gegner auszumanövrieren, ist eben wichtig, dass du die Zirkulation trotzdem so im zweiten Drittel, Ende des zweiten Drittels stattfindet. Dass man also trotzdem die Gegner in Bewegung bringt, mal einen Spieler ausnimmt und so weiter, also oder mal einen Spieler aus dem Spiel nimmt, also einen Gegenspieler. Und dann schafft man es, die Vertikalpässe und die Weiterleitung besser, auch präziser, weil dann natürlich der Passweg nicht ganz so weit ist, als wenn jetzt einer von der Mittellinie direkt bis zu Aubameyang im Strafraum spielen muss. Da gibt's natürlich ein paar Spieler, die dann vielleicht und ein paar Gegenspieler, die dann auch den Ball notfalls intercepten. Also das muss dann schon von den Abständen her passen und auch, sagen wir, vom ganzen Rhythmus her. Aber hast vollkommen recht. Das ist so eine Stärke und das ist aber auch was beispielsweise ja auch Bayern München dieses Wochenende gegen VfB Stuttgart. Klar, Stuttgart war nicht ganz so defensiv eingestellt. An mancher Stelle aber trotzdem auch diese Mischung aus einerseits sehr kontrollierter Zirkulation und andererseits eben doch auch Schnellangriffen, dann eben Steilpässen, die man erläuft, dann die Geschwindigkeit einsetzen. Beide Mannschaften, also Dortmund und Bayern, haben schnelle Akteure, die auch hinter die Linien kommen und diese Pässe noch erlaufen und dann eben auch hereingeben können. Keine Angst, auch mal eine Flanke zu bringen. Wenn man die gut herausspielt, ist eine Flanke natürlich eine Waffe, weil man dann sie auch präziser bringen kann, als wenn man die einfach nur in einen vollbesetzten Strafraum schlägt. Also das ist schon auch eine Stärke dieser Ballbesitzmannschaften, die ja in fast allen Spielen auf eher defensiv eingestelltere Gegner stoßen.
Dann haben wir auch
Christopher. Entschuldigung, aber vielleicht noch ein Punkt, den man jetzt noch herausarbeiten muss, der jetzt vielleicht auch der Unterschied noch zu den Klopp oder zum letzten Klopp oder fast zu allen Klopp-Jahren ist, dass aktuell auch die Chancenbewertung stimmt. Also gegen Schalke waren es ja jetzt nicht unbedingt viele Torchancen. Klar hat Fährmann dann hinten raus noch zwei überragend gehalten. Aber bis zum 3-1, und da war ja eigentlich das Spiel dann entschieden, waren eigentlich nur drei oder maximal vielleicht vier Chancen vorhanden und die wurden allesamt genutzt. Und das ist natürlich auch ein Qualitätskriterium in der Topmannschaft. Da hat sich Dortmund schon sehr stark gesteigert in dieser Saison.
Weil sie nicht nur gesteigert. Es ist so, dass Dortmund mit Abstand die beste Chancenbewertung aller Bundesliga-Teams hat. Ja. Und auch sogar, wenn man sich die Zahlen so genau anschaut, auch Expected Goal Werte, dann kann man sogar den Eindruck bekommen, dass Dortmund womöglich noch ein kleines bisschen overperformt, also eigentlich eine bessere Chancenwertung hat, als die Schüsse manchmal hergeben. Vielleicht kann man es aber auch halten, aber wenn man natürlich bei einer Conversion Rate von 25% oder so ist, dann ist das natürlich schon stark, beweist aber auch zum Teil zumindest, dass die Torchancen, die man sich jetzt herausspielt, auch einfach qualitativ hochwertiger sind, als zum Teil auch dann bei Klopp in diesen Jahren oder in dieser Zeit wohl dann irgendwie teilweise nur noch draufgehalten wurde und dann schlechte Schusspositionen, dann hat man einfach aus 20 Metern abgezogen. Das hätte vielleicht auch damals natürlich so ein bisschen den Eindruck dann oder auch die Statistiken nach unten gedrückt.
Ja, aber sie haben ja auch, muss man ja noch dazu sagen, bis vor dem Spiel, ich habe jetzt noch nicht nach dem Spiel geschaut, hatten ja vor dem Spieltag zumindest noch weniger Chancen herausgespielt als Stuttgart und haben trotzdem fast so viele Tore oder vor dem Spieltag auch mehr Tore gehabt als Bayern. Das zeigt ja eigentlich auch die gewisse Qualität im Abschluss. Nur die drittmeisten Chancen herauszuspielen, aber trotzdem mit die meisten Tore zu haben, ist dann auch nochmal ein Qualitätsmerkmal, ganz klar.
Dann schauen wir aber auch noch auf die Defensive von Borussia Dortmund und da finde ich, hat das Schalke ja bei den zwei Toren schon relativ gut auch gespielt, einfach die Fehler ausgenutzt, das muss man Schalke in diesem Derby auf jeden Fall lassen, dass sie eben ja da zweimal gut nach vorne gespielt haben, nach dem Ballverlust von Hummels, dann der schnelle Pass von Goretzka auf Sané, der hat dann seine Schnelligkeit eingesetzt beim ersten Tor und dann auf Hüntelaar geflankt und beim zweiten Mal war Dortmund ja auch wieder, beim zweiten Gegentor war Dortmund zu weit aufgerückt. Vielleicht auch ja, ein bisschen zu selbstbewusst bei der 3-1-Führung da so weit nach vorne zu schieben. Auch da wieder Goretzka mit beteiligt mit der Flanke auf Hüntelaar. Sokratis hat nicht so gut ausgeschaut. Konstantin, was muss da noch besser werden bei Borussia Dortmund? Einerseits natürlich jetzt in dem Fall die beiden individuellen oder einen halb individuellen Fehler. Andererseits aber auch von der Staffelung in der Defensive?
Also ich hatte es vorhin angesprochen, ich sag mal anderthalb Defensivfehler ungefähr oder anderthalb Tore hat man selbst verschuldet. Bei dem 1:1 würde ich so Hummels 50% die Schuld zuschieben, war da so ein bisschen auch in dem Modus gefangen, der sich da so ein bisschen ergeben hat, also quasi wollte schnell mit dem Vertikalpass wieder nach vorn kommen und sozusagen das Spiel wieder in die Richtung schnell zu machen. In dem Fall natürlich muss man ihm da vorwerfen, es war einfach, da waren quasi in dem Moment zu viele Blaue da und es war zu offensichtlich, was er machen wollte. Andererseits Goretzka, der den Ball ja da abfängt, hat mich so ein bisschen erinnert an American Football, einen Middle Linebacker oder vielleicht einen Safety, der quasi die Augen des Quarterbacks liest, genau weiß, wo der Pass hingeht und dann einfach zack zuschnappt, Ball interceptet und dann im Fußball gibt's dann eben das Umschaltspiel. Schöner Pass auch in die Tiefe auf Sané, der ja genau dafür eigentlich auch vorn positioniert wurde, dass er, weil er eben schneller ist als Di Santo, weil er ja auch im Dribbling besser ist als Di Santo und deshalb dann so den Ball auch erläuft und dann ja das eigentlich ganz gekonnt macht. Also da würde ich so Hummels so ein bisschen die Schuld zuschieben. Was kann da Tuchel tun? Wenig. Hummels ist sein Abwehrchef, nicht unbedingt fehlerfrei, war er aber viele Jahre lang auch nicht, macht auch überragende Spiele, ist im Aufbau eigentlich, sagen wir in 95% der Fälle, sehr, sehr wichtig für Dortmund und dann gibt es eben so die 5%, wo er dann mal so einen Pass spielt, der abgefangen wird. Man vertraut aber auch auf seine Stärke, denn die Absicherung Dortmunds ist im Aufbau nicht ganz so hoch. Also die beiden Innenverteidiger sollten eigentlich im besten Fall keinen Fehlpass oder keinen so signifikanten Fehlpass spielen, denn die, wie wir es ja schon oft diskutiert haben, die beiden Außenverteidiger rücken bei Dortmund sehr weit auf. Wenn Hummels direkt einen Vertikalpass spielt, also quasi auch seine Vordermänner Weigel, Gündogan direkt überspielt, dann sind die ja auch mehr oder weniger aus dem Spiel heraus, also können da nicht direkt im Gegenpressing zugreifen, wenn der Pass nach vorn geht und abgefangen wird. Die Flügel sind nicht abgesichert, weil eben beide Außenverteidiger weit aufrücken und eigentlich darauf vertrauen, ja. Hummels oder eben dann Weigel oder so, die werden die Bälle natürlich schon nach vorn bringen. Das ist ja auch das ganze Spielsystem, das ganze Offensivsystem eigentlich bei Dortmund, dass man eigentlich darauf bedacht ist oder eigentlich darauf vertraut, dass Hummels und auch Weigel, ist ja auch so einer, der sehr viele überlegte Pässe spielt, oder eben auch Gündogan, der technisch eben zu den stärksten der Welt gehört, dass die eigentlich wenig Fehlpässe spielen. Am besten Fall gar keinen, der eben so aussieht wie jetzt Hummels beim 1:1 oder vorm 1:1. Tja, was kann man tun? Man könnte natürlich die Absicherung erhöhen, würde aber dann auch in gewisser Weise das Offensivspiel schwächen und eigentlich das ganze System, die ganzen Abläufe, wie sie jetzt auch einstudiert sind, wie sie jetzt ziehen gegen viele Gegner, wie sie auch viele Tore fabrizieren, ja, natürlich signifikant schwächen. Und ich weiß nicht, ob man das auf Tuchels Seite tun möchte oder ob man eben doch eher überlegt, das Risiko einzugehen. Natürlich
ist ja grundsätzlich auch eine Schwäche des sehr dominanten Ballbesitzfußballs, dass halt die Außenverteidiger mit nach vorne schieben, dass die ganze Mannschaft relativ hoch steht. Und wenn man das zum Beispiel jetzt mal quer vergleicht mit den Bayern, wenn Boateng so einen Fehlpass spielen würde von der Mittellinie wie Hummels bei dem 1:1, dann würden sie wahrscheinlich hinten auch Probleme bekommen, weil sie dann halt, ja, weil halt zu viele vor dem Ball sind.
Ja, sicherlich. Andererseits, bei Bayern ergeben sich teilweise so eine Dreierkette, weil ein Sechster, also zum Beispiel Alonso, dann so ein bisschen zwischen die Verteidiger oder vor die Verteidiger fällt, sehr nahe steht. Boateng hat auch den Vorteil, wenn er sich etwas nach außen fallen lässt und zum Beispiel auf seiner Seite dann einen Fehlpass spielt, hat er die Antrittsschnelligkeit, um womöglich den Gegner, also den Gegenangriff, den Umschaltangriff des Gegners noch abzufangen. Spielt Hummels den Fehlpass, ja, also auf der Südtribüne würde man sagen, der kommt nicht aus dem Quark. Der ist natürlich dann nicht ganz so antrittsstark und nicht ganz so dynamisch, um dann quasi direkt irgendwie im nächsten Moment den Angriff, den er quasi verursacht hat, den gegnerischen, noch irgendwie abzustoppen. Also da sehe ich das bei Hummels etwas problematisch. Oder er übertreibt es eben dann und rückt brutal weit raus und versucht dann mit einem ganz frühen Tackling alles zu unterbinden. Siehe 2:3 dann jetzt gegen Schalke, wo er ja auch, das war jetzt nicht sein Fehler sozusagen vorher, aber er rückt eben dann auch weit heraus und kommt dann nicht ran und ja, dann ist alles offen. Boateng hat in dieser Richtung zumindest die Schnelligkeitsvorteile, dass er eher noch den Angriff ablaufen kann, denn so rein vom Tempo her kann er mit den meisten Top-Stürmern mithalten, mindestens.
Christopher, die Bayern spielen nach der Länderspielpause gegen Schalke. Vor wem oder vor was hast du am meisten Respekt beim FC Schalke 04?
Vor Fährmann wahrscheinlich. Der wahrscheinlich dann, ja, wenn es blöd läuft, irgendwie 3 oder 4 relativ gute Bayern-Chancen entschärft und dadurch vielleicht das Spiel lange offen halten kann. Ansonsten, ja, gefällt mir Schalke aktuell eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte auch unter der Woche das Europa League-Spiel gesehen. Und ja, es ist mir halt irgendwie von der ganzen Konstruktion und vom ganzen Aufbau her eigentlich viel zu statisch und ja, auch zu ideenarm im Endeffekt. Also es ist halt irgendwie alles relativ berechenbar und ich glaube, Konstantin hat es vorhin auch schon relativ gut herausgearbeitet. Die Positionierung von einigen Spielern wirkt halt ein bisschen komisch. Gut, jetzt ist Geis halt noch gesperrt, der in der Planung von Breitenreiter natürlich eine zentrale Rolle gespielt hat oder spielt. Aber nichtsdestotrotz ist es irgendwie, gibt so 2, 3 Positionen, die sehr komisch besetzt werden vom Breitenreiter und das gesamte taktische Konstrukt im 4-4-2, was so relativ starr ist im Aufbau, was sich unterm Strich auch relativ wenig Chancen herausspielt, gefällt mir in der Summe halt nicht so gut, sondern wirklich das Einzige, was Schalke ja wirklich aktuell am Leben hält, ist Fährmann, der gestern auch Schalke lange im Spiel gehalten hat und aber auch in den Wochen davor wenn ihr euch noch erinnert an das Spiel gegen Stuttgart vielleicht, als Stuttgart, glaube ich, 19 Torchancen hatte in dem Spiel und trotzdem nicht verloren hat, obwohl man selbst, glaube ich, nur eine oder zwei Möglichkeiten hatte. Das zeigt halt ungefähr auch so ein bisschen die, ja, das Standing von Schalke 04 in der aktuellen Saisonphase.
Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_eckner und mit Christopher Ramm auf Twitter @ramc beziehungsweise @mirsanroth, das ist der Blog mirsanroth.de. Ich bin auf Twitter unter @fetzi6 unterwegs. Alle Infos zum Vorcheck gibt's auf www.checkpot.fm und da könnt ihr den Vorcheck hören oder eben über eure Podcast-App, über euren Podcatcher. Facebook-Seite www.facebook.de/dervorcheck. Dortmund, Schalke 3:2, das Revierderby. Und das sind die anderen Ergebnisse des 12. Spieltags. Bayern gegen Stuttgart 4:0, alle vier Tore schon in der ersten Halbzeit. Robben, Costa, Lewandowski und Müller, der dazu noch zwei aufgelegt hat und am vierten auch noch beteiligt war in der Entstehung. Einerseits klar, Bayern 4:0 schon zur Pause und da war die Geschichte eigentlich schon entschieden. Andererseits natürlich auch zwei nicht reguläre Bayern-Tore und auf der anderen Seite ein reguläres Tor von Werner nicht anerkannt. Comeback von Holger Badstuber, das muss man auf jeden Fall noch erwähnen, eingewechselt nach einer Stunde für Müller. Dortmund gegen Schalke 3:2, das haben wir schon besprochen. Mainz gegen Wolfsburg 2:0, frühe rote Karte für Julian Draxler. Wolfsburg unter der Woche 0:2 in Eindhoven in der Champions League, jetzt auch 0:2 in Mainz. Kein einziger Schuss aufs Tor in diesem Spiel von den Wolfsburgern, die in der Tabelle ja immer noch Dritter sind. Hannover 96 gegen Hertha BSC 1:3, Dreierpack von Kalou, Hertha BSC hoch auf Platz 4, Gladbach gegen Ingolstadt 0:0. Erstes Unentschieden von Borussia Mönchengladbach und Ingolstadt hat nur 1 von 7 Auswärtsspielen verloren in dieser Saison. Ingolstadt nach diesem 12. Spieltag auf Tabellenplatz 10 mit 16 Punkten. Dann haben wir noch Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln 1:2, Doppelpack von Mauro Chicharito für Leverkusen. Erfolgreich trifft im 6. Pflichtspiel in Folge. Rote Karte auch in diesem Spiel für Papadopoulos. Und dann noch Hoffenheim gegen Frankfurt 0:0. Starker Baumann mit 9 Paraden. Darmstadt gegen den HSV 1:1. Ein Lasogga-Elfer und ein heller Kopfball. Und der FC Augsburg verliert gegen Werder Bremen. Erstes Tor von Pizarro nach seiner Rückkehr zu Werder. Bartels dazu noch erfolgreich für Werder Bremen. Verhaag für den FC Augsburg, der aber weiterhin Tabellenletzter ist mit nur 6 Punkten aus 12 Spielen. Ein Sieg. Was wollt ihr zu diesen Spielen noch loswerden? Christopher, vielleicht erstmal ein bisschen zu Bayern gegen Stuttgart. War durchaus mal interessant, dass es ein Gegner anders versucht hat, also sich nicht hinten reingestellt hat, sondern ein bisschen mutiger, aber halt dann hinten relativ offen war der VfB Stuttgart.
Erstmal halt vor allem die individuellen Fehler, die Stuttgart um den Lohn gebracht hat. Ich meine, die zwei irregulären Tore hattest du ja schon angesprochen. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren. Bayern hatte, glaube ich, auch noch mehr Chancen. Also im reinen Ergebnis hätte sich es wahrscheinlich nicht groß geändert.
Tüton hat einen Saisonrekord aufgestellt mit 10 Paraden noch. Das darf man natürlich nicht vergessen.
Ja, allein in der ersten Halbzeit hat Bayern 23 Torschüsse, genau. Es wären 46 gewesen, wäre es so weitergelaufen. Ist natürlich irgendwie in gewisser Weise schon ein extremer Wert. Und bei der Führungstreffer ist eben, wie gesagt, nach einer Ecke gefallen von Stuttgart. Die es halt leider nur geschafft haben, also aus Stuttgarter Sicht punktuell das Pressing mal wirklich gut vorzutragen und dann nochmal Balleroberungen zu erzielen. In der besten Phase, so zwischen der 30. und 35. Minute, gab es ja dann auch noch zwei Möglichkeiten. Es ist natürlich, ja, wir haben schon relativ oft über Stuttgart hier diskutiert. Ist natürlich schwierig, wenn du vielleicht nicht 100% das Spielmaterial hast, um dieses ganz aggressive Pressing vorzutragen oder dieses Angriffspressing vorzutragen. Und wenn sich dann halt dann individuelle Fehler einschleichen, dann kommt es halt eben zu diesen Totalausfällen. Stuttgart hat vor dem Spiel mit am wenigsten Torschüsse überhaupt abgegeben, aber die Chancen, die Stuttgart dann herstellt, die sind halt von der Qualität so gut für die gegnerischen Mannschaften, dass Stuttgart aktuell bei 27 Gegentoren steht. Und das kann es natürlich irgendwie unterm Strich nicht sein. Ob es dann im Unterstrich oder generell halt zu offensiv war, ist natürlich jetzt müßig zu diskutieren. Ich meine, klar hat Zorniger in der zweiten Halbzeit umgestellt, hat dann ist hat hingewechselt zu einem 4-2-2, was relativ klar die Position gehalten hat, nur ganz punktuell angegriffen hat, haben damit natürlich dann kein Gegentor kassiert. Andererseits hat Bayern doch deutlich das Tempo aus dem Spiel genommen, mehr, also den Fokus vom Kombinationsspiel ein bisschen mehr hin zu individuellen Einzelleistungen oder Einzelaktionen gelegt und ja, ist es jetzt mühselig daraus, glaube ich, oder eine Taktikdiskussion daraus zu drehen. Ich fand es relativ spannend, mal zu sehen, wie das eine Mannschaft das auch mutig vortragen kann. Wären halt die individuellen Fehler nicht gewesen auf Stuttgarter Seite, dann wäre es, glaube ich, auch ein bisschen spannender geworden.
Ja. Konstantin, vielleicht ganz kurz, wie viele Gegentore waren da systembedingt beim VfB? Weil klar, danach hieß wieder, ja, die spielen das starke Pressing und das kannst du nicht machen gegen die Bayern, aber Christopher hat ja schon diesen ersten Gegentreffer angesprochen. Es war einfach ein individueller Fehler, oder kann man das gar nicht so runterbrechen? Ist es einfach eine Kombination aus den beiden, dass du halt, wie Christopher schon gesagt hat, eigentlich dieses Pressing spielen willst, aber es halt vielleicht mit den Spielern nicht so spielen kannst?
Ich habe jetzt leider die Tore nicht mehr ganz in der Reihenfolge vor Augen. Ich habe das ist das Problem bei Samstagnachmittag. Ne? Man schaut irgendwie verschiedene Spiele gleichzeitig, merkt dann, ach, Stuttgart macht die paar Fehler, Bayern gewinnt, steppen wir doch mal rüber zu einem anderen Spiel. Ne? Deshalb, ich habe das noch so nicht, wie gesagt, nicht mehr ganz direkt vor Augen, aber mir ist jetzt eigentlich auch so, oder mir ist auch aufgefallen, dass die Gegentore jetzt nicht unbedingt systembedingt waren. Bei Stuttgart sehe ich im Moment ein bisschen auch bei Leverkusen das Problem. Zorniger ist ja mit der Einstellung nach München gefahren. Also wir wollen eben auch Tempo reinbringen, weil das ist unsere Stärke und so weiter. Es ist ganz gut, aber irgendwo waren sie dann so ein bisschen auseinandergerissen zwischen doch aggressiv pressen und dann doch irgendwo defensive Absicherung, und beides zusammen klappt nicht. Also es gab keinen eindeutigen Ansatz, wenn man so möchte, plus eben die typischen Stuttgarter Fehler, die man so defensiv macht, immer wieder Abstimmungsfehler, immer wieder gruppentaktische Fehler. Ja, da gehst du natürlich dann in München irgendwo baden, da können sie eigentlich glücklich sein, dass es dann der zweiten Halbzeit glimpflich für sie ablief, aber ansonsten war das eigentlich fast zu erwarten. Es ging aber nicht darum, dass Stuttgart verloren hat, weil sie irgendwie ein bisschen höher pressen und ein bisschen mehr rausrücken und vielleicht nicht Frankfurt-like dann, 6-3-1 am eigenen Strafraum standen. Das ist nicht der Grund gewesen. Ja.
Zu den anderen Spielen vielleicht noch was von euch, Christopher? Irgendwas, was bei dir hängen geblieben ist bei den anderen Partien?
Ja, was auf jeden Fall hängen geblieben ist, dass die Hertha schon wieder gewonnen hat. Es erinnert irgendwie an diese eine Saison unter Favre, als sie ja irgendwie noch relativ lange mit um die Meisterschaft gespielt haben, obwohl die Ergebnisse halt immer alle so tierisch knapp waren. Also ich erinnere mich irgendwie, es war damals ein astronomischer Wert von, ich glaube, bestimmt 13, 14 Siegen, die nur mit einem Tor Unterschied waren, und ganz so ähnlich kommt die Hertha einem aktuell vor. Ist natürlich schon irgendwie schon beachtlich, was Dardai aus der Mannschaft rausholt, die jetzt nicht wesentlich qualitativ, ja, besser besetzt ist als viele andere Mittelfeldteams. Und ja, damit steht halt aktuell bei 20 Punkten schon, ja, relativ sicher im oberen, ja, also aktuell auf Platz 4, aber immerhin schon gute 10 Punkte vor Stuttgart, beziehungsweise schon 12 Punkte vor Hoffenheim. Also mit der Leistung hatten sie auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun. Das ist, glaube ich, erstmal schon ein Teilerfolg für die Hertha hier in Berlin.
Aber das führt uns vielleicht auch wieder zu unserem Einstiegspunkt ein bisschen zurück. Ja. Wenn du halt, klar, die Bayern und Dortmund dominieren die ganze Geschichte, wenn du halt in den anderen Spielen da mal knapp 1-0 gewinnen kannst oder 2-1, braucht es gar nicht so spektakulär sein, und du bist halt dann trotzdem irgendwie im Bereich der Champions League oder Europa League Plätze. Ich meine, für Köln hat ein negatives Torverhältnis mit 15-18, ist Tabellensiebter, ein Punkt weniger als Gladbach auf dem Europa-League-Platz. Ingolstadt hat ein negatives Torverhältnis, aber macht mit 7 Toren halt 16 Punkte. Und ja, das reicht dann für einen gesicherten Mittelfeldplatz.
Ja, es ist halt der Punkt, wenn, wie ich es, glaube ich, eingangs schon ein bisschen versucht habe auszuführen, du hast hinter Bayern und Dortmund eine große Vielfalt an Mannschaften eigentlich, die aber alle den relativ ähnlichen Fußballansatz verfolgen, mal mehr oder weniger stark ausgeführt. Und die Vereine, ja, gehen da so ein bisschen in dieser Gleichheit auf, was eigentlich in dem Fall schlecht ist, weil das Ergebnis dadurch zufälliger wird. Also wenn zwei Mannschaften mit dem gleichen taktischen Ansatz spielen, dann kommt halt irgendwie ganz oft komischer Mucks dabei heraus. Ich erinnere mich irgendwie auch an dieses letzte Spiel von Gisdol gegen HSV. Das war so dieses prototypische Beispiel, wie es halt aktuell in dieser Bundesliga läuft. Das spielen irgendwie die zwei Mannschaften im Endeffekt 4-4-2 beziehungsweise 4-4-1-1. Pressing, es ist viel Mittelfeld, Geplänkel in Anführungsstrichen oder viel oder hohe Intensität. Wer irgendwie das erste Tor schießt, gewinnt, oder es kommt halt irgendwie doch noch durch irgendwelche Fehler zum Ausgleich. Aber unterm Strich laufen aktuell von 9 Spielen am Wochenende 6 oder 7 nach diesem Muster ab. Und das tut, glaube ich, in der Summe der Liga nicht so gut, dass es halt so viele Mannschaften gibt, die den gleichen Ansatz verfolgen, zumindest taktisch. Und der ist halt bei vielen erstmal von dem Gedanken geprägt, wir wollen das Spiel nicht verlieren. Es fehlt halt so ein bisschen so diese Ausreißermannschaften, die halt irgendwie wirklich was Besonderes versuchen.
Ja, wobei Stuttgart probiert was Besonderes und wird dafür kritisiert und ist auch nicht so wirklich erfolgreich. Ja, die sind 16.
Ja, gut, aber
bei Stuttgart... Du hast dann so zwei Möglichkeiten. Entweder, mein Gott, du setzt halt auf Defensive oder ein 4-4-2 mit Kontern und hamsterst dir so deine Punkte zusammen und das passt dann schon in der Tabelle. Da bist du irgendwie 9., 10., 11. Oder du machst es halt ein bisschen kreativer und ein bisschen besonderer. Aber es haut dann halt irgendwie nicht so richtig hin. Welche Mannschaft spielt spektakulär und ist erfolgreich, außer Bayern München und Borussia Dortmund in der Bundesliga? Gladbach vielleicht jetzt noch unter Schubert, aber dann war es doch eigentlich
Gladbach schon. Gladbach hat jetzt das Barca-System ausgepackt. Bitte. Also, das ist eine hohe Raute, die jetzt spielen. Und im Übrigen zu Hertha vielleicht ganz kurz, Dardai mag jetzt so diesen Trainertyp oder Spielertyp, Abräumer, Blutgrätscher verkörpern und auch mit seinen Aussagen, muss aber dazu sagen, auf dem Spielfeld sieht das etwas anders aus. Hertha, sehr gute Mittelfeldzirkulation, sehr viele Positionswechsel, also sprich im Mittelfeld wird da sehr viel roriert.
Aragucci fällt da besonders auf.
Aragucci, aber auch, was eben sehr interessant ist bei Hertha, also mit Chigachi, mit Darida, mit Schelpret hat man so Hybridspieler, die können alles, die können notfalls auch mal außen spielen oder so Halbpositionen, die können Zehner spielen, kommen aber oft von der Sechs. Das heißt, wenn zum Beispiel 3 von denen spielen, dann wechseln die da immer wieder die Position, können verschiedene Räume besetzen, sprechen eben dadurch auch teilweise das Mittelfeldpressing anderer Mannschaften. Hinzu kommt in der letzten Saison Kalou, spielte als Spitze meistens zumindest oder oft und hat da auch eher so die Bälle nicht gut verarbeitet. Mit Ibisevic, der jetzt gut gesperrt ist, aber trotzdem im Zusammenspielen dieser Saison ist schon aufgefallen, eigentlich liegt der Kalou doch die etwas tiefere Position besser, wo er dann auch nach Räumen sucht und mit Tempo reinstößt, weil seine beste Phase, damals bei Chelsea zum Beispiel, hatte er ja nicht als Sturmspitze, sondern eher so als Außenspieler, Halbspieler. Also es ist Dardai, verkörpert vielleicht einen gewissen Typ, aber auf dem Platz sieht es dann doch anders aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt Hertha die absolut kreativste Offensivmannschaft ist oder so, aber es hebt sich zumindest ab. Also ist auch ein Beispiel, wie man eben mit kleineren Systemen Umstellungen, kleineren Systemveränderungen, auch im Gegensatz eben zur letzten Saison, auch zu Lurukai ganz speziell, bei Hertha eben auch zum Erfolg kommt. Und Gladbach das Gleiche, also Schubert, kleine Umstellungen jetzt nach und nach, Stindl besser eingebunden, Raphaels tiefer Mittelfeld, also auch im Gegensatz zu Favre eben da Veränderungen vorgenommen, auch wenn die jetzt nicht so ganz so keine Überschriften produzieren, also das ist jetzt keine Headline, dass Schubert jetzt auf einmal so eine Raute zum Teil umstellt, zumindest nicht in den Massenmedien oder so, würde es nie eine Headline geben und man verbindet jetzt auch nicht Gladbach auf einmal mit irgendeinem neuen Spielsystem oder so, aber es sind auch so teilweise die kleinen Elemente, die können eine Mannschaft schon besser machen und man sieht es ja bei Gladbach, seit Schubert da ist, 6 Bundesliga-Siege und ein Unentschieden jetzt oder so. Also das passt schon. Und andere Trainer eben, die wie Zorniger eben auch was versuchen, aber eben in den Details nicht so stark sind, was wir ja schon häufiger diskutiert haben, dass eben auch da immer die Abläufe nicht unbedingt so stimmen, war schon sein Problem in Leipzig gewesen, kann ich mich nur immer wiederholen. Dann ist es eben so, dass die Idee oben drüber steht, aber die Umsetzung ist dann doch nicht ganz so akkurat und dann fällt so eine Mannschaft auch zurück. Plus natürlich Aussetzer, schlechte Chancenwertung und so weiter. Das spielt natürlich schon mit rein.
Dann sind wir bei unseren wöchentlichen Kategorien angelangt zum Abschluss des Bundesliga-Vorchecks mit Konstantin Eckner und Christopher Ramm, dem Unsung Hero des Spieltags, dem Zungenschnalzer des Spieltags und dem Kopfschüttler des Spieltags. Christopher, dein Unsung Hero.
der ist diesmal nicht Joel Martip, sondern der Ingolstadt Martip, nämlich Marvin Martip, der gegen Gladbach ja einfach der Anker in der Defensive von Ingolstadt war und so immer ein bisschen unter dem Radar schwebt. Gegen Gladbach überragende 5 Interceptions hatte, noch 5 Klärungen beisteuern konnte, noch 2 Schüsse geblockt hat und ja, maßgeblich eigentlich dazu beigetragen hat, dass mal wieder die Null stand. Was halt noch ein Stück weit fehlt bei Ingolstadt ist natürlich, dass sie sich noch mehr Torchancen herausspielen, beziehungsweise selber Tore erzielen. Aber ein Grundstein sicherlich, wenn sie die Klasse halten, ist ganz klar die Defensive und da wiederum als zentrale Schlüsselspieler mit Marvin Martip und deswegen mein Unsung Hero.
Konstantin, deiner?
Ich nehme diesen Spieltag Marcel Risse vom 1. FC Köln. Der aktuell Rechtsverteidiger spielt, der eigentlich eher ein Außenstürmer ist, aber sich aktuell als Rechtsverteidiger gut schlägt, auch jetzt am Wochenende wieder sehr gut gespielt hat beim Rhein-Derby. Ein bisschen unorthodox teilweise als Rechtsverteidiger, oft mit Vollspann teilweise die Bälle nach vorn schlägt, die dann aber komischerweise bei Modest ankommen, beispielsweise, also wir müssen ja nicht über die Technik reden, wenn das Ergebnis dann doch an der Stelle stimmt. Und hat mir jetzt auch wieder sehr gut gefallen, bringt eben auch Tempo rein, ganz einfach bei den Vorstößen. Davon lebt ja auch das Kölner Offensivspiel, dass eben die Außenverteidiger da auch mit ihren Vorstößen da immer wieder die Seiten gut überladen bzw. gut besetzen. Deshalb Marcel Risse dieses Mal.
Fand ich auch ganz cool, schon bevor er das von Anfang an gespielt hat, hat Stöger ab und zu mal bei Rückstand Risse dann eben zurückgezogen auf die Rechtsverteidigerposition, vorne dann irgendwie noch Hosina gebracht oder so und dann das Ganze auch nochmal offensiver gestaltet. Also das war da schon eine taktische Möglichkeit und jetzt, ja, Spieler eben, wie auch schon in der letzten Saison ab und zu, Rechtsverteidiger. Das ist die Unsung Heroes, Marvin Martip und Marcel Risse und dann der Zungenschalter des Spieltags, Konstantin.
Ja, also in der Bundesliga habe ich irgendwie diesen Spieltag keinen Zungenschnalzer gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb breche ich mal aus dem System aus und sage einfach mal, wer noch einen Zungenschnalzer sehen möchte, dieses Wochenende, soll ich einfach mal die Zusammenfassung vom Barcelona-Spiel anschauen und vor allem die Szenen mit Neymar. Und zwar alle Szenen, an denen er beteiligt war. Da sind viele Zungenschnalzer zu finden. Deshalb, ich gehe jetzt einfach mal international mal, dieses eine Mal, weil einfach in der Bundesliga wirklich nicht ohne der prägnante Zungenschnalzer irgendwie in Erinnerung geblieben ist.
Wenn wir schon in Spanien sind, kann man sich die Bude von Iñaki Williams auch mal anschauen. Das war ziemlich geil gemacht.
Aber auch also alles, was eigentlich Neymar aktuell anfasst, ja, ist aber trotzdem irgendwie genial, einfach irgendwie mit Genialität geprägt. Messi gerade verletzt, jetzt kommt er und ja, geht nochmal auf ein neues Level eigentlich hoch.
Christoph, was zum Zungenschnalz aus der Bundesliga?
Ja, das Tor von Pizarro. Irgendwie nach gefühlten Ewigkeit mal wieder getroffen und dann mit so einer schönen Direktabnahme von der Flanke. Typisches Pizarro-Tor. Glaube ich, irgendwie von seinen über 100 Bundesliga-Treffern gefühlt 50, 60, die ziemlich ähnlich waren. Trotzdem irgendwie immer wieder schön anzuschauen. Hat dann auch, ja, Bremen auf die Siegerstraße gebracht. Deswegen mein Zungenschnalzer.
Ich war mir sicher, dass du das Bartstuber-Comeback nimmst, aber das habe ich jetzt auch schon erwähnt.
Ja, zumindest. Das war auch ein Zungenschnalzer, wie er dann schon wieder den einen langen Pass so abgelaufen hat in dieser typischen Bartstuber-Laufmanier. Ja. Nicht selten oder selten, aber nicht schön oder irgendwie, aber egal.
Nicht schön, aber selten.
Nicht schön, aber selten, genau, danke. Holger Bartstuber ist auf jeden Fall auch eine Marke für sich.
Und dann noch den Kopfschüttler des Wochenendes. Christopher.
Ist diesmal Rudi Völler ein bisschen abseits vom Platz. Der war.
Das heißt, diesmal Rudi Völler hat man schon öfter, glaube ich, in dieser Saison, oder? Also mindestens einmal.
Der menschliche Kopfschüttler.
Ja, mindestens einmal. Ja, genau. Also Kopfschüttler mal wieder abseits des Platzes. War nach dem Spiel beim Interview mit Jessica Kastrop von Sky, die ja so ein relativ typisches Nach-Fußballspiel-Interview eigentlich geführt hatte und Rudi Völler war irgendwie so auf 180 und hat sich irgendwie von den Fragen, die schon ein bisschen provokant gestellt waren und ja in der Richtigkeit auch nicht falsch waren, sich so in Rage bringen lassen, dass er irgendwie die Moderatorin dann so ein bisschen am Arm getätschelt hat und irgendwie so abschätzigen Blick zu ihr hingeworfen hat und so sagen wollte, so, ja, du hast sowieso keine Ahnung und sich dann noch so demonstrativ zu Meier rübergedreht hatte und dann zu ihm gesagt hat, hast du wenigstens noch was Sinnvolles beizutragen, so sinngemäß, ja, ein Verhalten, was ich irgendwie, ja, was gar nicht geht. Ja, nach dem Spiel sollte man dann auch die gewisse Größe haben und dann auch die Interviews, wenn man sich schon entscheidet, welche zu führen, dann auch so, ja, gewisserweise auch fair über den Äther laufen zu lassen.
Absolut, bin ich genau der gleichen Meinung. Ja, Konstantin, auch noch ein Kopfschüttler natürlich von deiner Seite.
Denke,
aus der Bundesliga oder ist das, kommt es wieder aus Spanien? Ist schon
Bundesliga, aber ich wollte nur sagen, ich denke, ja, er wollte einfach nur symbolisieren, oder signalisieren, besser gesagt, dass sie den Fußball nie geliebt hat.
Das hätte er noch sagen müssen.
Ja, aber auch noch abschätzig irgendwie. Am besten noch leicht frauenfeindlich, denn die ganze Aktion kam ja doch schon, also ging so leicht in die Richtung, zumindest kam mir das so vor. Ich habe als Kopfschüttler eigentlich etwas, über das wir jetzt schon die ganze Zeit diskutiert haben in dem Podcast, und zwar eben Schalkes Taktik im Revierderby, von der ich leicht enttäuscht war, inklusive der Stimmen, die da so um die Taktik herumkreisten, also sprich, andere lassen sich da abschlachten im Signal Iduna Park. Das ist eine merkwürdige Einstellung für die Gelsenkirchener Mannschaft, wenn die nach Dortmund reist. Normalerweise geht man ja eigentlich eher mit der Einstellung rein, wir brennen jetzt das Stadion ab. Und das habe ich irgendwie ein bisschen vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen.
War es
qualitativ ja nicht schlecht insgesamt, das Spiel, aber so, das hat mir ein bisschen gefehlt.
Abgebrannt haben sie schon vorher auf dem Trainingsplatz. Und so schließt sich der Kreisel. Vielen Dank an Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter zu finden unter @ramc und an Konstantin Eckner von spielverlagerung.de @cc_Eckner auf Twitter. Danke an euch beide. Noch einmal der Hinweis auf www.checkpot.fm, auf facebook.de/derfortcheck und auf mein Twitter-Handle @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal nach der Länderspielpause und bis dahin lasst ruhig einmal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.